Hallo Steffi, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Sehr gerne. Hoi Jan, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Noch so gerne.
Mein Name ist Steffi Buchli. Ich bin Moderatorin und Programmchefin vom Privatsender MySports. Viele kennen mich wahrscheinlich noch von der Zeit, als ich bei SRF moderiert habe. Ich war dort fast 13 Jahre gewesen. Zuerst als Redaktorin, nachher als Moderatorin und vor 2 Jahren habe ich gewechselt zum MySports.
Und jetzt gleich kurz aus den Ferien kommen.
Ja, wunderbar.
Wie sind die gsi?
Sie sind sehr schön gsi. Ich war 3 Wochen in Amerika gsi, bin in Florida umgereist und habe so nach einer strengen Hockey-Saison wirklich Lust gehabt, um einfach runterzufahren und das war wunderbar gsi.
Und jetzt gibt es auch noch ein Ferien. Ein Fotobüchli, das machst du ja noch gerne, habe ich gelesen.
Ich mache das sehr gerne. Und ich bin in letzter Zeit, muss ich zugeben, ein bisschen nachlässig geworden. Es braucht ja immer Zeit, oder? Und dann habe ich irgendwann so ein bisschen den Anschluss verloren. Und jetzt bin ich im Fall etwa 3 Ferien hinterher.
Ja, aber du bist jetzt schon wieder am Arbeiten, keine Ferien. Ja, das stapelt sich auf Fötterchen. Die gehen ja jetzt digital noch nicht so schnell kaputt. Und was mich bei dir sehr interessiert, wie bist du zu den Medien gekommen? Was reizt dich an den Medien? Also, so auszustehen und auch Wind abüberzukommen?
Das mit dem Wind ist so ein bisschen nachgekommen. Am Anfang hat mich wirklich einfach gereizt, der Umgang mit dem Wort, der Umgang mit der Sprache. Ich habe früher sehr gerne geschrieben. Ich würde auch lügen, wenn ich nicht würde sagen, ich hätte immer gerne geredet. Ich habe gerne Vorträge gehalten und so. Habe ich so immer so den Zugang gehabt zur Sprache. Habe aber lange eigentlich nicht gemerkt, dass das könnte so eine Berufung für mich sein. Ich habe dann auch nach der Matur zuerst mal so vernünftig mal auf der Bank geschafft. Ja, ja, genau, artig. Dann habe ich irgendwann gemerkt, mir gefällt eigentlich alles, was nichts mit Banking zu tun hat. Und dann habe ich mich mit einer frechen Tonprobe im Radio beworben. Ich habe aus Dominik Dachs, also das Märchen Dominik Dachs vorgelesen, hatte nur Glück gehabt und habe eine Volontariatsstelle bei Radio Zürichsee bekommen. Und so bin ich dann reingerutscht. Und eigentlich ab dem, als ich beim Radio war, habe ich gemerkt, oh, das ist es, glaube ich. Ich habe wirklich wahnsinnig schnell Feuer gefangen. Und so hat dann eins anderes gegeben, dann bin ich irgendwann beim Fernsehen gelandet.
Und was ist so der grobe Unterschied zwischen Radio und Fernsehen?
Also was mir jetzt immer noch auffällt, Fernsehen ist so, ist immer kompliziert. Es braucht einfach viel, das sehen wir da, oder? Wir brauchen Technik und jetzt senden wir ja noch nicht live, oder? Es braucht viel. Und Radio ist für mich so das unkomplizierteste Medium, das es gibt. Unglaublich schnell, sehr reduziert. Es braucht die Fantasie, um das fehlende Bild, also beziehungsweise der Reporter muss eigentlich am Zuhörer helfen, das Bild im Kopf kreieren, finde ich wahnsinnig spannende Ausgangslage. Im Sport natürlich manchmal undankbar, weil die Bilder so stark sind, dass man 1000 Wörter braucht, um die Bilder zu beschreiben.
Aber die 1000 Wörter bringst du an.
Also, locker.
Locker. Locker. Aber was ist denn auch die Faszination denn zum Sport? Ich weiss, dass du Uni-Hockey gespielt hast.
Ja.
Was hat dich denn so an dem Sport gereizt, dass du dann auch beim SRF und jetzt beim iSports zum Sport geblieben bist?
Ja, also es ist noch lustig, es war nicht vorzeichnet. Es gibt ja die Sportmoderatoren, die sagen, das ist mein Buben- oder mein Mädchen-Traum gewesen. Ich wollte immer Sportmoderator werden. Bei mir war es nicht so gewesen. Mich hat mehr Journalismus allgemein gereizt. Und nachher habe ich gemerkt, wie ergiebig der Sport ist. Oft in gewissen Bereichen muss man viel kreieren. Also gerade bei einem Bildmedium, wenn du für die Tagesschau Wirtschaftsberichterstattung machst, dann musst du manchmal einfach Novartis-Fassade abfilmen, wenn du über Novartis berichten willst. Und im Sport hast du halt immer Emotionen und Helden. Es ist sehr eine ergiebige Geschichte, finde ich. Sie nimmt nie ein Ende. Es gibt immer wieder neue Drehbücher und das hat mich irgendwie reingezogen. Aber im Endeffekt ist es auch ein bisschen Zufall gewesen. Ich hatte nie Angst gehabt. Es gibt ja viele Frauen, die Berührungsängste haben mit Sport, die sagen, oh, da komme ich nicht raus. Das habe ich nie gehabt. Und dann bin ich wirklich reingerutscht und es hat mir immer mehr angefangen zu gefallen.
Aber wie kommt man vom Uni-Hockey zum Eishockey? Also ist der Uni-Hockey für dich plötzlich langsam vorgekommen? Hast du gedacht, wenn ich so 1000 Wörter muss abraten, dann tue ich auch ein Eishockey, dann bin ich noch ein bisschen gefordert. Und wie ist das?
Es war so, ich habe relativ früh, als ich dann zum Radio bin, habe ich relativ früh aufgehört zu spielen, Uni-Hockey. Nachher bin ich beim Radio habe ich eigentlich noch allgemein Newsberichterstattung gemacht. Und dann bin ich zum Fernsehen gekommen, in Sport. Und dort musst du am Anfang entscheiden, Fußball oder Eishockey-Fraktion. Das sind so die grossen Lager, logischerweise. Ja. Und dann war für mich klar, gewesen, taktisch habe ich viel mehr von Eishockey verstanden. Ja, okay, ja. Weil das natürlich im Grossfeld-Uni-Hockey eigentlich sehr ähnlich ist. Und dort habe ich gesagt, Eishockey. Und nachher war auch dort wieder viel Zufall dabei, gewesen, dass ich dann so tief reingekommen bin. Und taktisch im Fußball muss ich wirklich sagen, habe ich viel gelernt über die letzten Jahre. Aber ich habe immer noch mehr Mühe, um eine Fußballtaktik zu lesen im Vergleich zu einer Hockeytaktik.
Und was bedeutet dir jetzt Eishockey?
Ich finde es einfach ein mega cooler Sport, der sehr, sehr lässige Protagonisten hat zum Arbeiten. Ich finde, allgemein im Journalismus ist wahnsinnig wichtig, dass man Leute hat, die mitmachen, oder? So die wortkargen, mühsamen Protagonisten, da schießt sie unter uns irgendwann ein bisschen an. Da weisst du nicht mehr gross, was du machen mit denen. Und im Hockey, finde ich, triffst du immer wieder auf gute Figuren, so recht kernig, recht nahbar eigentlich. Ich finde, die Hockeyler lassen noch recht viel zu. Und das macht einfach unglaublich Spass zum Arbeiten.
Und selber schon auch mal ein Eishockey-Spiel, also jetzt sind sie so, aber selber schon Eishockey gespielt?
Also ich habe schon so ein bisschen geknebelt, oder? Ich bin in Dübendorf aufgewachsen, wo es eine Eisbahn hat, wo man dann auch, erstens sind wir so Runden gefahren, Händchen haltend, mit dem ersten Freund oder so, das ist Schlittschündchen.
Romantisch.
Total romantisch, Disco, Opera, Eisdisco. Aber das andere war natürlich eben auch ein bisschen knebeln und über das Knebeln-Niveau bin ich aber nie rausgekommen. Und ich bin auch ganz schlecht. Ich kann, glaube ich, einseitig übersetzen, auf die andere Seite kann ich es nicht. Also ich lieber nicht auf Glattis.
Und eben, du verfolgst jetzt Eishockey schon länger, eben vom SRF und so. Und wie würdest du die Entwicklung vom Eishockey jetzt beschreiben, zu früher und jetzt?
Ja, jetzt habe ich natürlich gerade so da in der Magengegend oder in der Brustgegend noch so das Trauma.
Ja, ich auch.
Wo die Schweiz im Viertelfinale wirklich so dramatisch ausgeschieden ist.
Fast wie im Skifahren, oder?
Ja, genau. Aber ich glaube, dass wir jetzt so ein Drama wieder erlebt haben, dass die Schweiz so nah dran ist, wieder an einer Halbfinalqualifikation, zeigt eigentlich, dass wir doch auf einem sehr guten Level sind. Was ich merke da in der Schweiz, oder früher ist es Spiel oder eine Mannschaft sehr oft auf starke Ausländer ausgerichtet gewesen. Ja. Ich finde, das hat sich total relativiert in den letzten Jahren. Wir haben extrem viele sehr starke Schweizer, die Schlüsselspieler sind in unseren Teams. Was ich natürlich froh wäre, wenn wir mal wieder einen neuen Meister hätten. Ich habe am SC Bern das Jahr von Herzen gönnen können. Aber ich finde, für eine Liga ist es immer schön, wenn man Vielfalt hat, wenn nicht nur zwei untereinander Titel ausmachen. Im Hockey haben wir zum Glück noch ein bisschen mehr. Aber so einen neuen Club, der wieder einmal einen Titel holt, wäre schön.
Ja, Zug macht aber recht vorwärts. Mhm. Also muss man schon sagen, ich bin ja nicht Zug-Fan. Mhm. Aber ich muss schon auch von dieser Professionalität und wie Zuge das aufziehen, schon auch den Hut ein bisschen ziehen. Ich bin natürlich mehr ins Design orientiert und auch die machen einen super Job. Oder? Jetzt nach zwei Jahren den Turnaround geschafft, wieder Stallgeruch. Oder? Ja. Das ist wirklich, wirklich toll. Ja. Oder? Ja. Wie viel Mal bist du in der Valascha schon gewesen?
Ich bin nicht so viel in der Valascha, weil mir...
Ist es zu kalt?
Es ist mir zu kalt. Ich bin, letztes Mal, als ich war, war es wirklich wieder so ein bisschen kalt gewesen. Dann bin ich auf der Tribüne gehockt, neben einem, jetzt weiss ich nicht mehr, wer es war, neben einem Ausländer von Ambri, der verletzt war und darum nicht können spielen. Dann war der so eingepackt gewesen, den hast du fast nicht gesehen, wirklich bis zu der Nase rauf. Nachher habe ich so zu ihm gesagt, gell, nicht spielen ist sonst schon nicht lustig, aber das Ambri ist es gerade doppelt nicht lustig. Dann hat er gesagt, ich sage das, es ist der grösste Seich, was es gibt.
Das ist
es ist so kalt. Nein, ist wirklich.
Ich bin auch nicht kälteempfindlich, aber bis mir die Rädchen anfrieren.
Nein, ist das
passiert? Doch. Und mein Vater ist ein grosser Ambri-Fan und Ambri hat dort verloren und dann wollte er gehen, oder? Und das ist dann so angeweiset und dann ging mir an die Rädchen an dem Fans, haben schon das Gefühl gehabt, wir sind steinhässig, oder? Und dann sagt er, ja, ich kann nichts dafür, die Rädchen sind angefroren, oder?
Oh, yeah.
Und wie ist es denn für dich, jetzt, wenn du für MySports so eine Sendung musst organisieren, wie gehst du dran?
Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe ein Team von Produzenten, das dort damit involviert ist. Aber das ist eigentlich so, dass wir dann anfangs Woche mal definieren, was sind die Wochenthemen, was beschäftigen jetzt in der National League. Nachher setzen wir mal gewisse Schwerpunkte. Und nachher bleibt es aber immer bis zu einem gewissen Mass rollende Planung. Also du gehst dann mal in den Abend rein, hast das Gefühl, heute könnte der Cheré das grosse Thema vom Abend werden. Und dann passiert irgendetwas anderes und plötzlich landest du bei etwas anderem. Also Sportberichterstattung, so wie es wir machen, Live-Sportberichterstattung, hat ganz fest mit Improvisieren zu tun. Du musst immer einen Plan haben, sonst bist du nicht gut, ja. Aber du musst ihn meistens irgendwann im Verlauf des Abends über den Haufen rühren. Und das ist so etwas, was gewisse Leute total stresst beim Arbeiten. Das ich Unberechenbare. Und ich blühe ein bisschen auf in dem. Ich habe das sehr gern, wenn es so ein bisschen rebelt und wenn es Zeit knapp ist und wenn du musst, krampfen musst.
Was war für dich jetzt so bezeichnend in dieser Saison, wo du jetzt sagst, diese Saison, an die mag ich mich an dem erinnern?
Ja. Ich muss gerade schnell das Führer holen. Im Sommer ist es immer schwierig, wenn man über Hockey muss reden. Ich würde es einem schon sagen, was du sagst, dass das neue Ambri, oder, wo sich so hat können festigen, wo krasserweise ja der ganze Schweiz Freude gemacht hat. Mich hat es immer gedacht, die Sympathie ist eigentlich, die meisten sind vielleicht noch SCB oder Zürich oder irgendetwas Fan, aber jeder mag einfach Ambri. Das hat sich das in der letzten Saison noch mal so akzentuiert. Das andere, was ich würde führen holen, ist Zug, wo ich lange gedacht habe, jetzt holen die den Titel, bevor der Cenoni kommt. Es ist dann doch nicht so gekommen, aber so ihren Schritt finde ich schon auch etwas, das wird bleiben. Jetzt muss ich gerade überlegen, was ich noch vergessen habe.
Ja, einfach halt auch.
Ja, und Zürich natürlich. Zürich, wo hinten raus spielt.
Und
ja.
Ich würde sagen, die Dekade del Gurto.
Ja, Jesus Maria, entschuldige.
Also ja.
Zu dem. Im Sommer über Hockey, da ist manchmal etwas weit im Hinterstübli. Nein, ja, noch del Gurto. Das hat uns ja, wann war es gewesen? Im Herbst, meinte ich. Ja. Das hat uns natürlich zwei Wochen beschäftigt. Wirklich.
Das ist so. Und auch, dass er nachher halt, ich sage nicht, dass er daran schuld ist, dass jetzt hätte sie das nicht geschafft. Nein. Also ich kann das irgendwo durch nicht nachvollziehen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie Schweden ist jetzt auch rausgekommen.
Ja.
Ist wahrscheinlich für den ZSC noch gut, dass jetzt sie können planen können, aber ich weiß nicht. Und ich würde jetzt einfach am Gurten mal sagen, ein Jahr Sabbatical.
Ja,
ich würde das machen, ja. weil eben da ist, glaube schon der Lack ein bisschen ab, jetzt nur das Theater mit dem ZSC.
Der wäre auch mal ein Gast für dich.
He? Ja, aber ich glaube, es ist mega schwierig, an ihn
zu kommen. Ja, das ist auch für uns.
Darum.
Ja. Ich gebe dir den Bescheid, wenn er mal zu uns auf Erlenbach kommt, dann schicke ich ihn dann gleich
noch. Ja, ist gut. Kurve da. Kann machen. Aber wenn ich jetzt gerade momentan dran bin oder probiere, ist natürlich Patrick Fischer, weil er natürlich ein Zuger ist.
Ja.
Da probiere ich meine Eishockey-Skills so weiter zu verfeinern. Aber wie ist es denn für dich gewesen, ein NHL-Star zu interviewen, Henrik Zetterberg?
Das war sehr lässig. Das war ganz ein angenehmer Zeitgenoss. Ja. Und ich fand, ich habe immer die Lockout-Phase total spannend gefunden. Ich finde, Nordamerikaner haben eine unglaubliche Professionalität in der Medienarbeit. Das ist manchmal ein bisschen so, hier in der Schweiz, wenn einer im ersten Drittel zum Interview gebeten wird und im nächsten Drittel bittet in eine andere Station zum Interview. Dann heisst es auch bei uns in der Schweiz so, nein, kannst du nicht einen anderen nehmen, weißt du, der ist schon gewesen. In Nordamerika hat man jetzt eine andere Grundhaltung. Wenn einer zweimal gebeten wird, dann kommt er zweimal. Das ist so eine sehr pragmatische Herangehensweise bei dieser Medienarbeit. Sie sind dann auch ein bisschen unverbindlich, oder? Sie reden dann so, kommen nette Wörter raus, aber sie sagen nicht viel. Aber für mich ist es sehr spannend. Sie haben so sehr eine geschliffene Art im Umgang mit den Medien. Aber den Zetterberg im Speziellen habe ich als extrem angenehm empfunden.
Und dann gab es Joe Thornton, ja.
Ja, ja.
Und wie würdest du jetzt, er ist Schwede,
ja.
Und Thornton aus Kanadien so beschreiben als Interview Also jemand, wo...
Ja, die sind natürlich beide. Ich meine, der Zetterberg ist in Schweden, hat aber natürlich das Nordamerikanische schon völlig
angeholt. Ich glaube, etwa 20 Jahre bei Detroit war, ja, oder genau, bis es jetzt also nicht mehr
das geht. Trauma, das ich dann eher habe, ist mit den knorrigen Finnen, die einfach wirklich dann sehr, sehr einsilbige Interviews... musst machen, Skispringer früher. Da habe ich immer ein bisschen Schiss vor denen mit den...
Also Ahonen.
Ja, genau. Ahonen ist wirklich ein schwieriger Kandidat gewesen. Wobei jetzt eben... Also wir haben jetzt ja auch schon viel gesprächiger, eigentlich der Anti-Türmann ist eigentlich
ja, der ist
nicht ein typischer.
Nein, und auch wenn Berner gewinnt, der Trainer fährt dann auch auf ein Bier trinken und wird dann auch gemütlich. Aber wie ist es so, die Stars, du hast auch ein Dirk Nowitzki interviewt, ich verfolge auch Basketball ziemlich stark und wo er jetzt aufgehört hat, ist schon auch ein Riesen, also im zweideutigen Sinne ein Riesen-Idol. Aber wie ist er so?
Ich komme gerade das Lied in den Sinn. Dirk, wie ist die Luft da oben?
Ja, eben so.
Sportfreunde Stiller, oder? Die Einstiegsfrage, jedes Interview mit dem Dirk Nowitzki, wie ist die Luft da oben? Nein, der hat mich übrigens wahnsinnig beeindruckt. Ich meine, den konnte ich an einem Anlass interviewen und an diesem Anlass hat er dann am Schluss noch Interviews gegeben. Und dann sind logischerweise extrem viele Leute gekommen und irgendwann hat sein Management... ist zu ihm hergegangen und hat gesagt, die Interviewstunde geht jetzt durch. Und dann hat er so in die Schlange geschaut und hat gesagt, nein, da hat es ja noch Leute, er kann ich doch jetzt nicht aufhören. Und dann hat er einfach noch sehr, sehr lang einfach weiter unterschrieben. Und das hat mich eindrücklich gedacht, weil man doch manchmal gewisse Sportler oder Stars haben dann mehr Attitude als etwas anderes. Und bei dem, wo alle... Der könnte ja einen auf Rockstar machen und einfach sagen, so, jetzt lasse ich da die Kinder und gebe denen kein Autogramm. Aber der bleibt dann einfach. Mich hat das beeindruckt.
Ja, ich habe ja den Film auch gesehen von ihm. Und wenn du seine Familie siehst, oder den Vater und die Mutter, die Bodenständigkeit, ich glaube schon aus Würzburg mitbekommen.
Ja, und behalten, das ist ja dann noch schwierig, oder? Irgendwie, der hat wahrscheinlich 1000 Gelegenheiten gehabt zum Abheben. Ja. Und der hat das nicht gemacht, das beeindruckt
mich. Ja, und er ist ja dort allein über. Ja. Also, er hat ja schon seinen Mentor dabei gehabt, aber er hat ja dort allein müssen. Ja. Sich durchschlagen. Ja. Und
übrigens, ein ähnlich guter Typ finde ich den Thabo Sefolosha, den ich einmal getroffen habe, sehr früh, gerade wo er rüber ist und so seinen Durchbruch eigentlich geschafft hat. Das ist auch sehr, sehr ein Feiner.
Ja, Basketballer sind, glaube ich, schon sehr relaxed.
Die wirklich glaub, so.
Halt, weil es halt auch so gross sind, haben die auch einen Weitblick, wo vielleicht auch die Bodensuris nicht immer so haben.
Bodensuris.
Genau. Aber wie gehst du an ein Interview an? Ich tue mich auch vorbereiten, aber wie vorbereitest du dich?
Wahrscheinlich mache ich es sehr ähnlich wie du. Ich habe immer eigentlich das Ziel, dass ich aus Leuten etwas rausbringe oder die Leute kann mit Fragen konfrontieren, die sie nicht schon 70 Mal beantwortet haben. Weil ich glaube, gerade jetzt als Dirk Nowitzki oder als Joe Thornton, da hast du fast alles dann schon mal gehört. Und manchmal muss man denen auch verzeihen, dass die dann nicht ultra euphorisch zum 85. Mal die gleiche Frage beantwortet. Und das ist immer eigentlich mein Ehrgeiz, wenn ich an ein Interview hergehe, um sie zu überraschen. Und das braucht dann halt viel Recherche und es ist manchmal noch happig, oder? In dem Zeitalter, wo man eigentlich einfach googelt, zum recherchieren. Manchmal muss man dann einen Schritt weitergehen. Das heisst, mal das Telefon in die Hand nehmen und noch bei jemandem nachfragen, du, was kannst du mir noch erzählen über den? Und dann kommt man so langsam an die spannende Geschichte. Das braucht aber sehr viel Zeit. Kann man auch nicht immer machen. Man kann jetzt auch nicht immer die Nummer zur Hand von der Kolleginnen von Dirk Nowitzki. Es geht auch nicht immer gleich gut, aber das ist schon mein Ziel. Immer eigentlich können zu überraschen oder... manchmal, wenn alle einen Sportler nicht mögen, finde ich eigentlich das Spannendste, den sympathisch darzustellen und die Leute damit zu überraschen. Oder? Ich tue nicht gerne einfach irgendwelche Vorurteile bedienen.
Ja, Vorurteile hast du eh nicht so gerne. Ja, habe ich gelesen. Aber was ich schön gefunden habe, ist, was du magst, anscheinend sind Stadion vor dem Anlass.
Ja.
Warum? Das Kribbeln, oder was?
Genau. Ich bin ganz gerne, ich bin ja oft beruflich bedingt, sehr früh in den Stadien. Und dann liegen meistens ja noch so die Prospektli auf jedem Sitz parat. Und es ist so aufgeräumte Stimmung. Die Sportler schleichen irgendwo umeinander. Und du spürst, es ist etwas in der Luft heute Abend passiert da etwas Grosses, das habe ich sehr gerne.
Und die Lehre nachher, oder was? Das ist so, ja dann das, was du nicht gerne
ja,
hast.
Ja, das hat etwas Tristes und das Puff und dann...
Der Dreck.
Ja, und der Dreck irgendwie ist dann das amig so. Und es ist ja immer einer, logisch, einer hat gewonnen, aber einer geht auch enttäuscht vom Platz. Irgendwie die Spannung, das Vorgeschmäckchen gefällt mir besser als das nachher.
Ja, teile ich natürlich. Vor allem das Tessiner Derby, oder? Das brennt dann. Da fackelt, also da knistert das nichts. Das brennt dann schon leicht. Du hast am Anfang im Interview gesagt, du musst immer etwas Neues lernen, oder? Singen hast du gelernt, Tennis spielen. An was bist du jetzt dran?
Jetzt bin ich gerade geschäftlich sehr viel am Lernen. Ich bin jetzt doch schon, also ziemlich genau, fast auf den Tag genau. Vor 2 Jahren habe ich bei MySport angefangen.
Das ist ein gutes Zeichen, ich glaube genau, schon.
Wirklich fast auf den Tag genau, habe ich bei MySport angefangen. Und das war ein wahnsinniger Lernprozess gewesen jetzt für mich. Oder ich war vorhin bei SRF eher eine Rollenspielerin gewesen, oder? Man hat von mir erwartet, dass ich moderiere. Ich habe auf Grossprojekte geschafft. Da hat man mir gesagt, du gehst jetzt auf Rio und machst dort die Olympischen Spiele. Aber ich konnte nie gross Einfluss nehmen, in welcher Form oder wie sieht unsere Berichterstattung genau aus. Ich habe dort eigentlich ausgeführt, was man mir befohlen hat. Und jetzt habe ich dort ein bisschen mehr Spielraum. Ich habe ein Team, das ich mit dem zusammen arbeite. Ich habe wirklich sehr, sehr viel
gelernt. Also kommen jetzt Ideen von dir?
Ja. Okay. Also unter anderem. Es ist immer noch.
Unter anderem. Aber ja. Programmchef. Ja. Aber gleich. Glaube ich, hätte man die Basis eben brauchen, mal einfach nur auszuführen, oder? Um die Sicherheit überzukommen.
Und wie? Ohne, ich glaube, ich habe eigentlich jedes Jahr, jedes Erfahrungsjahr, das ich in meinem Rucksack hatte, habe ich bei dem Wechsel zum iSports gebraucht. Wirklich unbedingt. Ich habe auf jeden Monat Erfahrung eigentlich müssen zurückgreifen.
Und welches ist das grösste Highlight gewesen, das du für das SRF gemacht hast? Also, er hat schon viel gemacht.
Ja,
ich wollte jetzt auch sagen, da habe ich am meisten gelernt, jetzt auch für MySports.
Das ist, glaube ich, die Summe von allen Ereignissen. Okay. Aber wenn ich zurückschaue, was schon speziell war, ist zum Beispiel das Olympiaturnier in Vancouver.
Oh ja, es ist
also,
okay.
Hockey, ja genau, Olympiaturnier in Vancouver, wo ich viel im Stadion war. Das habe ich sehr lässig gefunden. Oder unseren Arbeitsplatz bei den Olympischen Spielen in Rio, in Ipanema, am Strand,
das Studio. So
Ich glaube, ich werde nie mehr so einen schönen Arbeitsplatz haben in meinem ganzen Leben.
Und auch frisurentechnisch.
So eine wilde Frisur auch nicht mehr.
Nein, das glaube ich. Aber du sagst auch, du wärst gerne Rockstar geworden. Ja. Warum?
Das habe ich natürlich immer ein bisschen mit dem Schmunzeln auf
ja, natürlich.
Stock 10 gesagt. Aber ich habe natürlich das schon gern, dass als Rockstar muss man sich ja, weil man ja dann ein Rockstar ist, muss man sich nicht darum kümmern, was alle anderen Leute über einem sagen. Und so die Nonchalance, das hat mir eigentlich schon immer gefallen, dass einfach machen, was man will und ein bisschen wild sein und ein bisschen blöd.
Aber welcher Rockstar würde jetzt, du könntest wünschen, welcher wärst jetzt du? Also auch ein Gemisch, oder?
Also meine Zeit ist natürlich so Robbie Williams oder Pink. Der Robbie Pink. Williams finde ich einfach ein wahnsinns Entertainer, weil er so gut ist auf der Bühne. Den finde ich einfach unglaublich gut.
Der muss nichts machen und elektrisiert.
Ja, genau.
Oder
das ist wie ein Tessiner Derby eigentlich, oder? Ein musikalisches Tessiner Derby.
Ja, mit Pinky-Schlag.
Ja, mit Pinky-Schlag. Und Pink habe ich leider noch nie live gesehen, aber die finde ich einfach so eine gute Göre. Einfach, die macht auch, die zieht ihr das Ding durch. Ist frech und ja.
Ja, ich wenn ich mich musikalisch ein bisschen müsste beschreiben, ich würde eher den Weg Johnny Cash gehen.
Oh, schön.
Oder
ja.
Der
ja.
Unverbogene. Ja. Oder auch mit den Fehlern, die er hatte, auch die mit Würde zu tragen. Ja. Oder auch bis ins höhere Alter. Oder sich wirklich nicht verbeugen. Er hat ja immer eigentlich Trends gesetzt. Er ist nie einem hinten nachgelaufen.
Ja, das ist schön. Das ist schön. Das finde ich schön.
Und du hast ja nicht so gern Vorseher im Kino. Also muss ich auch davon ausgehen, dass du gerne ins Kino gehst, wenn du mal gehst. Was war denn der letzte Film, den du gesehen hast?
Jetzt habe ich Glück, weil ich bin durch unsere Tochter, die ja noch relativ klein ist, bin ich nicht mehr so fleissig im Kino. Aber jetzt bin ich ja gerade so lange im Flugzeug gesessen, habe ich ein paar Filme im Pet.
Was hast
zum
du?
Glück. Ich habe zum einen «The Vice» geschaut.
Mit dem Christian Bale.
Ja, genau. Der hat mich sehr beeindruckt. Wie der den Busch macht.
Nein, der Dick Cheney.
Ja, der Dick.
Wer macht den
der Busch? Der Busch macht...
Ja, ich weiss wel. Der hat ja bei Billboards
jetzt haben wir, auch mitgespielt. Kannst du das nachträglich vielleicht noch reinschreiben? Dass wir
ja, ich könnte... Ja, aber der Dick Cheney, oder? Der hat ja wieder wahnsinnig zugenommen.
Ja.
Der Christian Bale.
Genau, genau.
Für den Cheney.
Ja, genau. Genau. Also, der Weiss habe ich geschaut. Und was habe ich noch geschaut? Jetzt muss ich gerade überlegen.
Sam Rockwell. Sam Rockwell. Übrigens.
Super, du bist super.
Ja, ich habe es kurz studieren. Sam Rockwell. So, jetzt ist gut.
Zum Glück bist du der Crack. Und der andere ist der von der Lady Gaga.
Star is Born.
Ja, wo ich etwas gebrüllt habe.
Ja. Kann ich verstehen.
Ist dir ein bisschen zu cheesy oder was?
Nein. Es war mir ein bisschen zu vorsehbar, wenn du so viele Filme schon gesehen hast, kannst du gewisse Drehbücher sehen schon.
Wieder
da. Nein, aber die Intensität von diesen zwei Schauspielern ist schon, da brennt es auch. Darum kann ich auch verstehen, warum
er... Irina Scheik ein bisschen hässig.
Genau.
Ja.
Und so Lieblingsfilm, wo dich bei... Also,
jetzt muss ich gerade überlegen, was ich dazu so sagen würde. Zuletzt habe ich viele Serien eigentlich.
Ah ja, über das können wir auch reden. Habe ich auch ein ganzes Fach.
Also, zuletzt habe ich jetzt gerade Suits fertig geschaut. Ich weiß
nicht, ob ich die mögen. Ich habe natürlich Game of Thrones müssen.
Oh, das ist lustig, dort habe ich im Fall, ich habe das noch nie gesehen. Muss ich jetzt noch?
Du solltest, du solltest.
Oh.
Das wir können auch diskutieren. Nein, aber was ist so fein an Ahornsirup im Joghurt?
Das hast du schon mal probiert?
Nein, aber ich habe gedacht, das muss ich jetzt mal probieren.
Das musst du wirklich mal probieren. Es ist ja so, all die gezuckerten Joghurt, also Erdbeerjoghurt oder Mokka-Joghurt, sind ja unglaublich süß. Und wenn du jetzt ein Naturjoghurt nimmst und einfach ein bisschen Ahornsirup drin tust, dann hast du den guten Geschmack, aber kannst du ihn so dosieren, dass es nicht mega süß ist. Musst du mal probieren.
Aha. Und French Open? Verfolgst du? Ist eine Tendenz?
Yeah.
Oder spielst du lieber selber Tennis?
Ja, ich bin selber nicht mehr so fleissig dran wie auch schon, weil ich bin früher viel mit Studentenkollegen gespielt und jetzt sind eigentlich alle unterdessen haben fertig studiert und ich selber arbeite jetzt mehr zur Bürozeit, jetzt komme ich irgendwie nicht mehr so dazu. Aber French Open verfolge ich natürlich, aber ich bin im Tennis ehrlich gesagt zu wenig der Crack, um jetzt da die grossen Töne zu spucken
aber
mit der Vorhersage.
Der Federer hast du auch interviewt?
Ja, den habe ich mehrfach schon getroffen. Ja.
Wie ist der als Typ?
Ja, der ist natürlich super. Ich meine, das ist noch verrückt, oder? Da würdest du ja noch gerne so ein Haar in der Suppe finden und dann so sagen, ja, gibt's und der Federer nicht? Übrigens, der ist dann so und so. Und es gibt einfach nichts zu mäkeln, oder? Was mich immer beeindruckt hat, jedes Mal, wenn er gekommen ist auf ein Filmset, dann ist natürlich schon alles, wie bei dir, alles parat gewesen, wenn man kommt.
Ja, natürlich.
Der grosse Maestro reinkommt und dann ist er jedes Mal einfach jedem Einzelnen auf dem Set gehen, Grüezi sagen und hat immer gesagt, hallo, ich bin der Roger. Was ich immer sehr lustig gefunden habe, weil der berühmteste Mensch, einer der berühmtesten Menschen, die es gibt auf der Erde, immer schön seinen Vornamen sagt und sich vorstellt.
Jetzt,
wieder eine gute Kinderstube, wieder dir.
Ja, das ist einfach so. Ja. Das hat, glaube ich, viel mit der Erziehung zu tun.
Ja,
wenn, ich glaube, wenn beide Familien so anschaust, natürlich die einen Würzburger verstehst du nicht so ganz. Aber es ist, glaube ich, schon so der Spirit, das, das wo erdet, oder die Familie. Aber jetzt auch ein grosses Thema, das ich mit dir kurz besprechen will, sind eben die Vorurteile, wo auch wir Behinderte in gewisse Sachen haben. Und du natürlich auch durch dein Arbeitspensum und Mutter sein. Und ich habe das Interview geschaut mit Andrea
Janssen. Ja.
Und haben wir auch den Kopf verlangen. Oder? Also, aber du beschreibst dich als Winkelried und der ist ja gestorben. Also, wir müssen da bessere wir müssen da eine bessere Figur zu finden, weil er ist natürlich schon für Leute eingestanden, aber er ist gestorben, das andere überlebt. Und ich hätte Zeit, dass du jetzt irgendwann stirbst in deiner Rolle.
Ich würde jetzt vielleicht sagen, dass der Klassiker ist der Ruf erst ruiniert. Oder vielleicht
das ungeniert.
Ja, genau. Oder?
Das ist
vielleicht
so.
Ist nur das. Also, das mit dem Winkelried kommt aber wirklich von ganzem Herzen. Ich,
ich weiß schon,
wenn ich dort etwas kann machen, dass wir einen Schritt weiterkommen. Und zum Glück ist es ja nicht tödlich. Aber es stimmt, das muss man mal überdenken. Das ist mir gar noch nicht so bewusst.
Der hat ja die Lanze in den Bauch.
Voll.
Also,
ich bin noch heil.
Du bist noch heil. Aber das Thema finde ich gleich wichtig, weil ich habe jetzt nicht Arbeit. Mütter, die arbeiten, aber ich hatte Politikerinnen. Und ich muss auch sagen, ich kann langsam verstehen, warum das die so kompliziert sind. Weil sie wollen wirklich fast durchskriptet haben, was ich frage, um auch eine eloquente Auskunft geben. Und ich habe mich das dann ein bisschen gefragt, oder? Und ich muss schon recht geben, wenn jetzt ein Politiker, der vielleicht in einem Thema nicht sattelfest ist, ist er gleich ein Liebesieg. Ja. Aber wenn ein Politiker irgendwie vielleicht 100% sattelfest ist, ist es ein Baben, oder? Ja. Und das kann ich nicht nachvollziehen, warum wir in einem so einem aufgeschlossenen Land, wo ja die Schweiz ist, gleich noch so Vorurteile haben.
Ich bin manchmal am Überlegen, oder? Vielleicht ist es wirklich einfach so, dass es noch ein paar Generationen braucht, oder? Wenn du dann manchmal zurückdenkst, wie seit wie kurzer Zeit wir erst
Frauenstimmrecht
haben, dann merkst du eigentlich, wie langsam die Prozesse eigentlich gehen, oder? Dass wir vielleicht wirklich noch einen Moment brauchen, bis wir können mehrere Wege als gut ansehen. Ich finde natürlich, es gibt eigentlich, jetzt gerade familienpolitisch, da gibt es doch 25, vielleicht sogar noch mehr verschiedene Wege, wie man eine Familie organisieren kann. Und wenn immer die Familie, alle Familienmitglieder dort glücklich sind, dann ist doch das eine gute Lösung. Ich glaube, wir müssen wie ein bisschen wegkommen von Vorstellungen oder von innen interpretieren, was für mich gut ist, muss auch für dich gut sein. Ich glaube, das ist eine Fehlannahme.
Und vor allem kommt da mein Lieblingsthema auch. Wenn wir dieses Thema anschauen, das kommt ja immer die Norm.
Ja.
Und mir hat noch niemand können sagen, wer die Norm aufstellt, wer die Norm definiert und wer sich daran hebt. Weil wenn man den Menschen an und für sich anschaut, vor allem jetzt in der Digitalisierung und so, wo jeder eigenständig sein. Ja. Aber wenn es ums Ausgrenzen geht, kommen wir immer mit der Norm. Ja. Vielleicht kannst du mir da helfen. Was
Nein,
ist die Norm?
Ich suche natürlich selber nach dem, oder? Also ich werde logischerweise viel, oder die Gespräche rund um Norm kenne ich natürlich. Und es ist dann oft so, im Stil, warum kleidest du dich so speziell oder warum hast du so spezielle Frisuren? Und ich muss immer so sagen, also wie jetzt speziell? Eben, was ist denn der Gradmesser für speziell? Und dort, ich werde selber nicht, ich weiß es nicht.
Soziologen sagen mir dann immer, ja, alles, was anders ist als der, was sieht, oder? Hat der Angst vor dem anderen, oder? Das könnte sein Weltbild bedrohen. Und dann sage ich immer, muss man vor mir Angst haben? Ja. Nur weil ich jetzt rollend unterwegs bin. Also, ich könnte schon Leute überrollen, aber ich habe eben gute Kinderstube gehabt. So wie ich jetzt dich wahrnehme, hast du auch gute Kinderstube gehabt. Aber wie gehst du mit Kritik um?
Also, wenn immer Kritik einigermaßen anständig vorgetragen wird, dann gehe ich darauf ein. Also ich tue auch sehr oft eigentlich Mails beantworten, die an mich gerichtet werden.
Also kommst du viel kritische Mails?
Ja, es gibt so gewisse Wellen, wenn ich mal wieder irgendwo ein Interview gebe und nachher im Nachgang dazu kommen Reaktionen rein. Oder ich habe auch mal einen Herr gehabt, der eben nach dieser ganzen Debatte rund um mein Arbeitspensum mit Kind, warum ich so viel arbeite, hat er mir geschrieben und hat gesagt, also er traue sich fast nicht zu fragen, aber mir nehmen sie jetzt gleich Wunder, warum ich denn überhaupt ein Kind hätte wollen, wenn ich doch sowieso so viel will arbeiten und so karrierebewusst sei und. Dann habe ich zuerst gedacht, also, was ist das für eine Frage? Dann habe ich gedacht, ja, komm, jetzt nehme ich mir Zeit. Hat ihm recht ausführlich zurückgeschrieben und dann hat er sich dann nochmal gemolden auf das ab und hat gesagt, ah, merci vielmals für die ausführliche Antwort. Er kann es jetzt besser nachvollziehen. Er hat einfach einen völlig anderen Background. Er sei aus dem Emmental in einem beschaulichen Umfeld aufgewachsen und die Option, die ich da gewählt habe, habe ich schlicht nicht gekannt. Dann habe ich gedacht, oh, die 20 Minuten zum dem Mann schreiben, haben sich jetzt gelohnt. Jetzt konnte ich dem etwas Neues aufzeigen.
Ja, das ist das Gleiche, oder? Wenn mich ältere Personen, ich habe eins, ein makabres Beispiel. Ich war ja in der Reha nach der schweren Operation und der Herr hat gemeint, es ist 82, 87, ich bin in das Zimmer reingekommen. Hat er mich gefragt, eben Graf, den Namen sage ich, jawohl, sind Sie von Geburt an da in dem Stuhl? Und dann ist dann was kommt jetzt? Und dann sage ich, ja, wenn Sie nicht lieber sterben.
Ui.
Und dann denke ich so, nach der schweren Operation in die Reha.
Fragt einen
nicht. In den ersten 5 Minuten, oder? Dann hatte ich schon 2 Optionen in meinem Kopf. Dann werden so Fragen, was 82 so, wäre es nicht langsam zu sein. Aber ich habe das dann natürlich nicht gemacht. Und dann habe ich ihm wirklich erklärt, aber mit der heutigen Medizin und alles, ist das eigentlich gut möglich, oder? Und wie du sagst, oder? Er hat sich dann mit mir auseinandersetzen, ja. Wie der Herr auch mit deinem E-Mail. Und nachher sind wir die besten Freunde geworden im Zimmer, oder? Aber eben mit diesen Vorurteilen, oder? Aber Steffi, wie schwer ist es für dich, kein Vorurteil zu haben? Ich muss selber sagen, manchmal aus Sicherheitsgründen hat man Vorurteile. Ja, genau. Aber man muss sich dann immer wie selber beobachten. Mhm. Wie machst es du es?
Ich glaube, ich bin wirklich so viel mit Vorurteilen konfrontiert gewesen. Also mit Leuten, die meinen, sie kennen mich oder meinen, sie wissen, wie mein Leben ist, dass es mir fängt fast nicht mehr passiert. Und wenn, versuche ich immer wieder, mich ganz schnell von dem Pfad wegzuholen. Oder wenn ich merke, dass ich jemandem etwas unterstelle und der oder dem sein Leben beurteilen. Ich habe dort wirklich langsam ganz feine Antennen, weil ich umgekehrt selber sehr allergisch bin, wenn jemand das mit mir macht. Oder? Ich habe wirklich gemerkt, dass ich für gewisse Leute eine Provokation bin mit meinem Dasein. Und
dann wie geht man mit dem um, wenn man merkt, man ist ein Punkrocker?
Ja, weißt du, es ist eben so lustig. Ich meine, oder, wenn du... Oder wenn ich dann sage, ich bin ein Punkrocker, das ist so lustig, weil ich bin ja in der Norm, wo mein Geist hat, bin ich natürlich völlig in dem Range. Der Range ist für mich so weit. Und wenn ich dann merke, ich provoziere Leute, ich verstehe es wirklich fast nicht. Ich mache ja einfach Nuancen anders. Ich meine, ich kann es fast nicht nachvollziehen, wirklich.
Ja, es sind halt schon auch... Ich will immer als laut bezeichnen. Dann noch rote Haare und dann noch rollend, oder?
Ja, rote Haare sind natürlich auch eine Provokation.
Das ist nur eine Provokation.
Ich war ja früher blond, das ist viel mehrheitsfähiger. Mit Rot, gewisse Leute können da gar nicht damit
umgehen. Aber warum?
Norm vielleicht? Norm, ja. Ich weiß nicht.
Aber wie kann man das, die Norm oder das aufbrechen? Weil du sagst immer, man muss darüber reden.
Ja.
Über das auch Frauen arbeitstechnisch sind. Was hast denn du für Ansätze? Also, was schwebt dir denn so vor für global? Also, wenn du sagst, man muss darüber global reden. Wir haben Zeit, weißt du?
Ja. Also, wenn wir jetzt mal vielleicht umkommen, fangen wir mal regional
okay. an. Okay, können wir auch.
Also nein, ich glaube wirklich, dass darüber reden meine ich so, dass ich, früher bin ich glaube sehr still gewesen und habe gedacht, ich tue da niemand gross belästigen mit meiner Ansicht oder mit wie ich das sehe. Unterdessen habe ich gemerkt, dass ich wie ein bisschen, das ist wieder nahe beim Winkelried, ein bisschen das Sprachrohr kann sein für Leute, die ähnliche Gedanken haben wie ich. Und weil dann ein paar Leute mehr zuhören, wenn ich das in einem Interview sage oder so, sage ich das einfach gerne. Ich arbeite gerne, ich mache gerne Karriere, ich liebe mein Kind über alles, das lässt sich wunderbar kombinieren. Und ich habe das Gefühl, wenn man das immer wieder sagt, irgendwann wird es dann angenommen als auch ein Weg zu leben, oder? Also,
ja, nein, ich gebe dir recht.
Und dann globaler, glaube ich, müssen dann auch jetzt in unserem Fall wir Frauen gewisse Schritte machen, dass wir Frauen finden, unangenehm werden, wenn es darum geht, unsere eigene Position zu verhandeln und. Also ich finde, nicht nur, man darf nicht nur raus zeigen und sagen, hey, wir werden jetzt mal anders, sondern man muss auch von sich selber aus sagen, wir könnten noch gewisse
Nein, das sage ich auch in der im Behindertenkuchen, oder? Ich sage auch, ja, das ist ein, manchmal ist es ein Kuchen, manchmal ist es ein bisschen ein Planet. So, aber da kommt ja immer der Vorwurf, Gesellschaft macht nicht, oder? Ja. Und dann sage ich, ja, aber wenn ihr, also wenn wir Behinderte sagen, Gesellschaft macht nicht, was sind wir denn? Wenn wir sagen, Gesellschaft macht nicht, sind wir nicht auch ein Teil von der Gesellschaft. Ja. Oder? Wir müssen einfach rausgehen und unsere Bedürfnisse auch kundtun und nachher einfach die Reibung auch aushalten.
Ja, genau. Oder? Das ist es natürlich, oder? Und das ist manchmal auch ein bisschen stimmungsabhängig. Das ist bei dir vielleicht ähnlich, oder? Es gibt Momente, wo du die Reibung nicht magst ertragen und dann ziehst du dich lieber ein bisschen zurück, gehst vielleicht nicht raus und dann, wenn du Kraft hast, dann gehst du raus und bist mal wieder laut.
Weißt, ich bin ja, mich kann man immer ansprechen, immer reden, aber es gibt manchmal Momente, vor allem auch, wenn ich einfach merke, es ist jetzt nicht eine interessierte Frage, sondern es wird einfach gefragt, um des Redens willen, oder? Und ich bin früher immer pendelt und dann hat auch mich immer die gleiche Frau, immer, wenn ich auf den gleichen Zug gehe, immer so geschnurrt. Und dann musste ich auch sagen, heute, aber nur heute, ist meine Sprechstunde leider durch. Aber eben, wie du sagst, manchmal geht man und macht wieder einen Hosenlupf und an einem anderen Ding macht man es nicht. Oder? Und
dann, was hat sie gesagt?
Die ist geschockt und ist davon gelaufen. Ja, dann mache ich halt Leute verrückt, aber...
Die denkt endlich mal einmal nicht gerade davor rennen, oder?
Ja, das ist so. Aber manchmal stelle ich mich dann auch blöd. Also, aber es gibt verschiedene Sachen. Aber was ich immer wollte, auch jungen Müttern sagen oder mit Kind, verarsche dich ein Kind nicht. Mhm. Vor allem, wenn Kind fragt, was hat der Mann? Mhm. Also vielleicht auch für die Schakali, oder?
Ja.
Ich habe schon x-tausend Sachen gehört, was ich sollte haben.
Ja.
Also, ich habe schon gehört, ja, der hat halt böse Beine, oder? Und dann bin ich zu dieser Mutter alle und habe gesagt, schau jetzt, ich habe wirklich viel, aber ich habe nicht böse Beine.
Sagt also, sie nie mehr.
Nein, oder wenn ich dann so Kind höre, schau Mami, der hat den kranken Mann.
Mhm.
Bin ich auch schon zu der Mutter angefahren und habe gesagt, schau sie, ich war seit 2 Jahren nicht mehr krank gewesen. Können Sie mir sagen, warum Ihre Tochter oder warum, dass du meinst, ich sei krank? Sie sind bildrot angelaufen und davon gelaufen. Oder? Ich habe auch andere Beispiele, wo auch ein Bub und das Mädchen gefragt hat, du Mami, Papi, was hat der? Und dann haben die Eltern gesagt, dann gehen nicht fragen. Und so sollte man, glaube ich, weil eben eine Behinderung ist nichts Schlechtes und auch nichts Gutes. Es ist einfach, oder? Es kommt darauf an, was man daraus macht, oder? Das finde ich einfach, ich sage das auch immer in jedem Interview, was ich wenn wir einfach reden miteinander. Ja. Und halt auch mal ein Nein, trotzdem auch verstehen, auch wenn ich ein aufgeschlossener Mensch bin, oder? Ja. Und nicht einfach immer aus dem Affekt raus helfen, nur weil man meint, der braucht Hilfe.
Also, ist das auch noch so?
Das gibt es
auch, Leute immer das Gefühl haben, dann muss ich doch helfen.
Also, ich habe manchmal kein Problem, wenn sie an mir vorbeilaufen und ich ein Problem habe. Ja. Ich habe nur ein Problem, wenn sie dir nicht helfen und schauen. Also, das gibt es dann auch. Und Steffi, auch noch ein ganz kurzes, aber wichtiges Thema. Wie verfolgst du den Behindertensport?
Ich habe natürlich geschichtlich beim SRF ist das natürlich immer ein Thema gewesen. Und das habe ich von Anfang an eigentlich immer den Zugang gehabt und habe es mitverfolgt. Es ist aber lustigerweise natürlich so, dass wenn du rund um olympische Bewegungen gehört es immer dazu. Und nebst dem olympischen Zyklus ist es dann aber natürlich amig wahnsinnig ruhig. Also dort musst du wirklich, wenn du dranbleiben willst, was läuft mit diesen Athleten, dann musst du die Informationen aktiv holen, weil dann kriegst du natürlich in den normalen Tagesmedien.
Aber es wird auch immer mehr. Also es kommt langsam, dass man...
Also für mich ist natürlich... London, Paralympics in London, sind für mich so ein Wendepunkt gewesen, wo wie plötzlich der Behindertensport eine Bühne bekommen hat, die wahnsinnig stimmig war. Ja. Ich weiß nicht, ob das dir
auch so gegangen ist. Also wenn ich so die Behinderten oder Beeinträchtigten frage, London ist schon das Maß aller Dinge. Ja. Wollte ich mich dann eben fragen, wenn man so Gesundheitsbewegung anschaut, in England selber, ist das für mich auch ein zweischneidiges Schwert. Also ich würde gerne mal so normalsterbliche Behinderte fragen, die jetzt nicht Spitzensport sind. Wie ist es jetzt in England? Ja. Weil, als ich auf Schottland gegangen bin, habe ich Rollstuhl gesehen, die in den 80er Jahren aktuell waren. Also wirklich so Spitalmodelle, wo die rumgefahren sind. Oder? Also ich würde dann wirklich mal nachfragen, aber was medientechnisch passiert ist, ist glaube ich, London schon das Maß aller Dinge.
Oder? Und seither ist es, glaube ich, viel mehr auf unserem Radar. Oder? Vorne war es manchmal ein das Anhängsel gewesen. Es hat immer dazugehört. Und dort hast du wie gemerkt, es ist eigentlich Olympia und dann ist es eigentlich gerade weitergegangen mit Paralympics und es war ein höchstes Level an Interesse gewesen und Fanzuspruch. Wirklich eine schöne
Kultur. Ja, aber es gibt halt auch immer die gleichen halt Aushängeschilder. Oder? Ja. Vorhin war der Heinz Frey, jetzt ist der Marcel Hug und der die Tunkel lang. Der Marcel Hug ist auch der nächste Gast, der kommt.
Ach,
das finde ich noch super. Schön. Aber eben, es ist manchmal schon schwierig. Und da möchte ich auch den Programmchefin fragen, wie bringt man den Eissensport gleich ans Publikum, wenn man gleich muss die Quote stimmen.
Ja, also, genau. Und lustigerweise müssen wir dort eben zwischen Sport von Beeinträchtigten und allgemein kleinerer Sportart, da müssen wir eigentlich gar keinen Unterschied machen.
Nein, aber es ist ein Querschnittsthema. Genau. Es ist ein Querschnittsthema. Ja.
Und etwas, was mir auffällt, und das ist, glaube ich, auch im Sport von der Beeinträchtigten ein riesiges Thema, es gibt doch wahnsinnig viele Kategorien. Ist ja logisch, oder? Es hat jede Art von Beeinträchtigung hat ihre eigene Kategorie. Durch das wird es ein bisschen unübersichtlich. Das ist etwas ganz Schlechtes für den Sport. Warum ist Fußball so einfach? Weil es einfach seit 700 Jahren die gleichen Regeln und es ist sehr einfach verständlich.
Und über die 700 Jahre gleichen Regeln kann man sich immer noch streiten. Es wäre zu frisch, oder?
Ja, genau, oder? Also, es ist ganz, ganz ein simples Rezept. Man kennt den Ablauf. Und sobald es eben viele Kategorien gibt, man findet sich nicht so schnell zurecht, wird es schwierig. Und für uns jetzt auch als privat finanzierter Fernsehsender ist natürlich das schon so, oder? Du hast Produktionskosten, die durch Zuschauer- oder Werbeeinnahmen eigentlich wieder reinkommen. Und dort merkst du natürlich schon, je nachdem, die kleinen Sportler, das sind wahnsinnig aufwendig zum Produzieren. Und dort hast du dann irgendwo ein Gap. Und
Das habe ich auch schon mit Jan Billeter diskutiert. Ja. Oder? Ja. Er sagt, oder, das weisst du ja selber, wenn SRF an der Olympiade geht, wie viel das da an Ressourcen gebraucht wird. Und dann kann man nicht nachher gerade sagen, einen Monat später die gleichen Ressourcen für die Paralympics, weil meistens dann in ihr Ferien, dann haben die Ferien gemacht. Ja. Aber es ist ja dann auch so, es wird auch bei uns oft diskutiert, warum Deutschland oder größere Nation mehr Behindertensport bringt. Und da bin ich manchmal Spielverderber, muss sagen, die haben noch mehr Behinderte. Also, was auch könnte interessieren, und das ist Fakt, oder? Ja. Weil Deutschland bringt ZDF und so bringt Paralympics nicht im gleichen Ausmaß, aber viel mehr als Schweizer Fernsehen. Und was halt auch gesagt wird, oder? Schweizer Fernsehen hat halt auch noch verschiedene Landessprachen, die auch noch muss abdeckt werden. Aber wie kann ein Privatsender vielleicht den Eissensport gleich noch anders fördern wie jetzt ein regionaler oder nationaler Sender? Oder ist es bei euch noch eher quotenabhängiger?
Ich glaube, es ist fast noch gefährlicher bei uns. Oder? Weil du, Ja, das meinte ich. Ich habe ein ganz festes Gefühl. Das Abdecken von dem ist eigentlich ein klassisch öffentlich-rechtlicher Auftrag. Ich finde, das muss eigentlich schon sehr stark dort wahrgenommen werden. Für mich ist es wie auch, dass gewisse Kulturthemen einfach Platz haben, auch wenn das nicht Massenthemen sind. Oder? Paralympics-Abdeckung wird nie der Quotenrenner werden. Genauso wie irgendwie ein Unihockeyspiel nie eine Quote wie ein Fußballspiel wird erreichen. Werden olympische nie Quoten erreichen, werden Paralympische nie Quoten erreichen wie Olympische, aber den Auftrag sehe ich dort sehr stark beim Öffentlich-Rechtlichen.
Aber was probiert das bezahlte Fernsehen? Ich habe gesehen, Handball haben sie probiert.
Handball ist für uns genau so ein Ding, oder?
Ja,
und was ich finde, was der Schlüssel ist in Sportarten, die nicht per se eine riesige Aufmerksamkeit haben, dort musst du ganz sorgfältig Geschichten erzählen, Helden aufbauen, damit die Leute anfangen mitfiebern. Weil ich glaube, was der Punkt ist, bei kleinen Sportarten tut man oft so ein bisschen Low-Cost produzieren, dann sieht man kein. Also warum ist ein Champions-League-Final so cool? Weil man jede Szene, jede Mimik, man sieht alles von diesen Sportlern, weil es so viele Kameras hat. Dann hat man eine kleine Sportart, weniger Geld, weniger Kameras, man sieht weniger Gesicht, man sieht weniger Mine, man sieht weniger Muskeln, man sieht viel weniger von der Intensität des Sports. Von dem her glaube ich, der Schlüssel ist, eben nicht billig produzieren, sondern schön produzieren, schöne Geschichten erzählen und sagen, hey, schau, das ist der Held von dieser Mannschaft, der kommt von dort und dort her, der macht jetzt das und das. Oder Heldengeschichten sind ja das, was man so liebt im Sport.
Ja, darum funktioniert ja auch Schwingen, oder?
Ja, also, ja.
Das, wahrscheinlich eben das Heldentum, oder? Ja. Darum funktioniert auch Schwingen. Oder
hast du einen Schwinger gehabt?
Ich habe einen grösseren angeschrieben.
Die
sind schwer auch. Aber ich habe den grössten und den schwersten angeschrieben. Jetzt kann sich selber ausrechnen, wenn ich jetzt da angeschrieben habe. Und ich muss sagen, und das ist kein Vorwurf. Aber wenn ich an das Management muss schreiben, weil die einfach abblocken. Also, das ist auch völlig normal, verstehe ich auch. Ich sage dann immer, wenn ich eine eigene Fernsehsendung habe, dann kommen ihr zu mir und fragen mich, auf das schaffe ich hin, ja, irgendwo in den Medien Fuß zu fassen. Aber eben, ich probiere einfach stinkfrech und schreibe jeden an. Jetzt habe ich momentan die Toten Hosen angefragt.
Oh, ja.
Weil ich weiß auch, dass die sehr sozial sind und so für so Sachen eigentlich offen wären. Die habe ich angefragt und so probiere ich es und halt immer wieder. Ich habe nichts gegen einen Absage. Wirklich, ja. Mich kann man absagen. Das ist, ich bedanke mich sogar noch für die Absage. Ja. Ich habe nur Probleme, wenn man nicht zurückschreibt.
Ja, das verstehe ich.
Also da komme ich so Stresspickel. Stresspickel über. Aber jetzt für meinen Sport oder auch für dich. Was ist jetzt so in dem Jahr 1920 gross, wo man könnte anteasern oder wo du schon musst, nicht graue Haare opfern, das wird bei dir auch schwierig, aber, wo steckst jetzt du gerade mit dem Kopf in den Sachen, wenn man so in die Zukunft schaut?
Also in der näheren Zukunft stecke ich in den Vorbereitungen vom Formel E-Rennen, wo in Bern wird stattfinden, im Juni, 22. Juni.
Aber das ist ja auch wieder Randsport. Wie bringt man das jetzt an? Mit dem Buemi, oder?
Ja, genau, mit auch Helden. Und dann, dort ist natürlich noch das Gute, der Elektro- Hype. Also das die E-Mobilität ist gerade wahnsinnig ein gutes Thema. Da kommt man relativ viel Aufmerksamkeit über. Und obwohl es ein Sport oder eine Nische ist vom Rennsport, Geschwindigkeit fasziniert einfach immer. Also dort hast du eigentlich relativ eine gute Basis. Und jetzt noch in Städte rumfahren, ist natürlich gerade nochmal, das machen die noch recht gut bei der Formel E, finde ich. Sie in die Städte gehen. Und das ist jetzt das, was gerade vor der Tür steht. Nachher sind wir natürlich, kaum ist die Saison fertig, können wir an die nächste Saison vorbereiten. Da hecken noch ein paar coole neue Sachen aus. Für die nächste Saison.
Kennst du schon irgendwo den neuesten Transfer, der noch nicht in der
keinen, den ich rauslassen
könnte. Keinen.
Ein Primeur, den ich raushauen bei dir. Und was wir auch noch dran sind, ist eine schöne Doku-Soap über Nachwuchssportler. So,
das finde ich cool.
An der Grenze zum Profi werden, was dort alles noch passieren kann, Hindernisse, die plötzlich im Weg stehen und so.
Aber das ist ja nicht nur Eishockey-technisch.
Nein, das ist ganz breit, genau.
Was haben die dort? Genau. Für Sportarten musst du noch nicht sagen, wer. Aber wer haben das schon so
viel? Zum Beispiel eine Tennisspielerin, eine Skifahrerin, ein Basketballer.
Ah, Basketballer, das ist sicher noch in der Schweiz wirklich Skifahren, Tennis, eben, da gibt es Vorbilder, oder?
Ja, genau. So,
aber wie Basket motiviert der Basketballer sich, oder?
Genau, und einen Boxer haben wir noch, auch sehr spannend. Ja. Das ist wirklich eine gute Mischung, eine Leichtathletin noch, das wird etwas Lässiges.
Mal, Steffi, wir wären eigentlich schon fast am Schluss.
Ich danke dir herzlich.
Aber vor dem Schluss gibt es immer noch zwei Fragen. Ja. Warum hat Steffi für das Interview zugesehen?
Das ist noch lustig, das kommt bei mir amig so aus dem Bauch raus. Ich gebe mehr Absagen als Zusagen. Weil
ich fühle mich geirrt.
Ja, weil man sorgfältig muss mit seiner Zeit umgehen, sonst kennt man
mich nicht. Ja, danke nicht mehr. Trotzdem. Also. Ja.
Aber ich habe ja da irgendwie einfach gefunden, das ist ein cooler Hund. Ich bin irgendwie etwas schauen von dir. Dann dachte ich, ja, das ist gut, da komme ich. Ich weiß nicht mehr.
Und wie hast du es jetzt gefunden, du selber so viele Interviews gemacht hast und immer noch machst? Wie hast du es jetzt gefunden?
Ich merke, dass du dich sehr fest vorbereitet hast und das schätze ich sehr.
Danke. Vielmals. Und wie jetzt jeder Gast? Dann fällt Steffi noch irgendetwas an den Zuschauern auf den Weg geben. Du kannst einen Witz erzählen. Der Nick Hartmann ist bis jetzt der Einzige, der einen Witz erzählt. Du kannst sonst noch irgendetwas auf den Weg geben. Du kannst noch irgendetwas Nachdenkliches. Einfach etwas, was du noch irgendwie auf dem Herzen hast. Die letzten Minuten gehören dir. Und die Zuschauer, ich klinke mich da aus und sage dir danke vielmals.
Ich danke dir vielmals, Jan. Und ich glaube, du hast so das Thema angesprochen, wo uns, glaube ich, wo wir weiterkommen sollten. Nämlich eben offener werden, zugänglicher werden, nicht blöd schauen, sondern einfach eine Frage stellen, wenn man eine auf dem Herz hat. Und ich glaube, ich nehme mir ganz fest zu Herzen, was du gesagt hast. Gebt das euren Kind mit auf den Weg. Ich hoffe, ich schaffe das. Dann wäre ich stolz auf meine Tochter.
Ja, das kannst du auch sein, das glaube ich. Nein, danke Steffi.
Danke dir vielmals.